Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. So schlag gerne Gottes heiliges Wort mit mir auf zum Evangelium nach Lukas. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Wir lesen miteinander die Verse 27 bis 36. Lukas 6, ab Vers 27. Und hier spricht der König aller Könige, unser Herr Jesus Christus. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihn ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser himmlischer, heiliger Vater, wie groß ist deine Güte und Freundlichkeit, selbst gegenüber den Undankbaren und Bösen. Menschen, wie wir es sind. Herr, wir wollen deinen Namen heiligen und von deinem geliebten Sohn lernen, was es bedeutet, als Söhne des Höchsten zu leben. Und wir haben gehört, dass du barmherzig bist. Und so bitten wir dich jetzt um deine Barmherzigkeit, dass du uns gnädig bist und uns segnest, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es zu Herzen nehmen, dass es unser Leben verändert und dass wir danach tun. Herr, damit du allen Lob und allen Dank hast in unserem Leben. Wir bitten das in dem Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser Herr Jesus Christus, der ewige König, er ist gekommen, um in seiner großen Macht und in seiner Kraft all das, was die Sünde ruiniert hat, wieder zu erneuern und wiederherzustellen. Erinnert euch daran, Jesus Christus befand sich auf einem Berg und er erwählte 12 Apostel, um die 12 abgefallenen Stämme Israels wiederherzustellen, sein Volk, damit es wieder glaubt und zu seiner Ehre lebt. Und er kam herab mit seinen 12 Aposteln vom Berg, und dort begegneten ihn eine große Menschenmenge. Und was tat er dort? Er schenkte in seiner großen Kraft Wiederherstellung. Er heilte die Kranken, er heilte die von Dämonen Geplagten, sie wurden befreit. Und er gab den Menschen dort einen Vorgeschmack auf diese ewige Wiederherstellung, die er schenkt in seinem ewigen Königreich. Denkt daran, was Christus seinen Jüngern sagte. Ihr, die ihr jetzt arm seid, ihr werdet das Reich Gottes besitzen. Die ihr jetzt hungert, ihr werdet satt sein. Die ihr jetzt weint, ihr werdet getröstet werden. Die ihr jetzt ausgegrenzt werdet und verlästert seid und verfolgt werdet um Jesu Willen, ihr werdet großen Lohn haben im Himmel. Christus stellt alles wieder her in seinem ewigen Königreich. Nun heute konzentrieren wir uns auf eine bestimmte Sache, die der Herr Jesus Christus auch wiederherstellt. Eine Sache, die verloren gegangen ist. Ganz am Anfang sprach der dreieinige Gott Folgendes. In 1. Mose Kapitel 1 lesen wir das. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Der Mensch, ja wir Menschen, sollten Gottes Ebenbild sein. Das heißt, seinen heiligen Charakter, sein heiliges Wesen widerspiegeln. Doch diese Ebenbildlichkeit, diese Ähnlichkeit wurde zerstört durch die Sünde. So dass der Mensch plötzlich nicht mehr Gott ähnlich ist und ihn widerspiegelt, sondern genau das Gegenteil von Gott darstellt. Statt Liebe, Güte und Freundlichkeit Gottes, plötzlich ist da Hass und Neid und Gewalt und Streit und Aggression. Kein ist nicht mehr das Ebenbild Gottes. Es ist alles ruiniert. Er ermordet seinen Bruder. Und Lamech, der Nachkomme von Kain, er sagt, wenn mir jemand eine Wunde zufügt, dann erschlage ich diesen Mann. Und für eine Strieme töte ich einen Knaben. 77 Mal soll Lamech gerecht werden. Ja. Alles führte zu Mord und Totschlag, so dass die ganze Erde erfüllt war mit Gewalt. Christus kommt nun, um sein neues Königreich aufzurichten. Er ist gekommen, um das Ebenbild Gottes in den Menschen wiederherzustellen. Und so lehrt er seine Jünger hier, wie sie leben sollen, um Gott wiederzuspiegeln. Schaut mal, Vers 35. Doch liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wir sollen Söhne des Höchsten sein, Kinder Gottes. Wir sollen sein Wesen widerspiegeln, leben, wie er ist. Und darum geht es. Darum geht es heute Abend. Bist du dir dessen bewusst, dass du dazu in erster Linie existierst, um durch deinen Charakter Gottes heiliges Wesen wiederzuspiegeln, um ihn so die Ehre zu geben und ihn zu verherrlichen. Bist du ein Kind Gottes, dann muss in dir der Vater erkennbar sein. Sein Wesen, seine Werke müssen an dir ablesbar sein. Und so schult der Herr Jesus seine Jünger, wie sie leben sollen als Kinder Gottes. Und achtet darauf, zu wem Jesus Christus hier spricht, Vers 27. Er sagt, aber euch, die ihr hört, sage ich, euch, die ihr hört, aber euch, die ihr hört, das ist ein Kontrast zu den Menschen, von denen gerade zuvor die Rede war, die keinen Trost haben werden im Reich Gottes, die ewig hungern müssen, die ewig trauern und weinen werden, die zu den falschen Propheten zu rechnen sind, denn sie lebten nicht zu Gottes Ehre. Christus sagte ihnen, wehe euch. Aber euch, die ihr hört. Christus spricht nun wieder zu denen, die ihn hören. Er spricht nicht einfach zu denen, die ihn akustisch hören, so nach dem Motto, ihr, die ihr mir jetzt zuhört, sondern ihr, die ihr auf mich hört. Wie es heißt in Lukas Kapitel 8, Vers 8, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ihr, die ihr auf mich hört, die ihr Ohren dazu habt. Wie es heißt in Jesaja Kapitel 50, da lesen wir Vers 4. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wie Jünger hören. Hörst du so? Hast du dieses Gehör, dass du hörst wie ein Jünger, dass du Jesus nicht bloß akustisch hörst, sondern dass du es dir zu Herzen nimmst, dass du das umsetzt in deinem Leben, dass es dein Leben verändert? Möge es so sein, dass jeder von euch Ohren hat zu hören, dass du nicht bloß akustisch hörst, was der Herr Jesus Christus hier sagt in seinem heiligen Wort zu dir, sondern dass du ihn hörst von Herzen. Und dass sich in deinem Leben erweist, dass du ein Kind Gottes bist, das seinen Vater widerspiegelt. So lasst uns hören mit Ohren, die der Herr uns verleiht, mit Ohren eines Jüngers. Lasst uns erstens betrachten, was Christus von seinen Jüngern fordert. Was sagt er denen, die von Herzen hören, die seine Jünger sind? Er sagt in Vers 27, liebt eure Feinde. Christus fordert seine Jünger zur Feindesliebe auf. Das ist nicht bloß das Gebot der Nächstenliebe. Es geht noch weiter. Es ist das Gebot der Feindesliebe. Das heißt, Menschen, die dich hassen, die dich verfluchen, die dich beleidigen, die dich schlagen, die dich schikanieren, die dich erniedrigen, die dir dein Eigentum wegnehmen, die dir schaden wollen, solche Menschen, die dich nicht ausstehen können, die dich nicht leiden können, die dich verachten, die dir nur Schlechtes wollen. Was sollst du mit diesen Menschen tun? Wie sollst du mit ihnen umgehen? Du sollst sie lieben. Nun, was heißt das konkret? Nun, es meint nicht, dass du irgendwelche romantischen Gefühle für sie haben solltest, so wie das jetzt am Valentinstag zelebriert wurde von der Welt. Es geht auch nicht einfach nur darum, dass du nicht negativ über deine Feinde denkst. So nach dem Motto, ich hasse meine Feinde ja gar nicht. Ich habe gar keine Wut und keine Bitterkeit. Ich wünsche ihnen ja nicht den Tod oder sonst was. Nein, das ist viel zu wenig. Mit Feindesliebe meint Christus nicht bloß den Feinden nichts Böses zu wünschen. Er meint vielmehr, dass man sich darum bemüht, seinen Feinden aktiv, bewusst das Gute zu tun. Christus erklärt darum jetzt konkret, was es bedeutet, seine Feinde zu lieben. Wie sieht das praktisch aus? Er sagt es uns, Vers 27. Tut wohl denen, die euch hassen. Also dir begegnet ein Mensch, der dich hasst, der dich nicht leiden kann, der, ja, wir haben es zuvor gelesen, ab Vers 22, es gibt Menschen, die hassen uns, weil wir zu Christus gehören, weil wir Jesus nachfolgen. Da ist es in Vers 22, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Da ist also ein Mensch, der nichts als Hass, als tiefe Abneigung dir entgegenbringt. Du siehst seine Verachtung in seinen Blicken, in seinem ganzen Verhalten dir gegenüber, er ist gegen dich. Und wie soll nun ein Kind Gottes, ein Jünger Jesu, darauf reagieren? Du sollst diesem Feind, der dich hasst, ihm sollst du wohltun. Das heißt, etwas tun, was für ihn eine Wohltat ist. Du sollst ihm etwas Gutes tun. Hier geht es konkret um Taten, nicht bloß um Gedanken. Das heißt, du musst dich im Grunde hinsetzen und überlegen, wer sind denn meine Feinde? Wer ist denn gegen mich? Wer hat was gegen mich? Wer will mir was Böses? Und wie kann ich jetzt dieser Person konkret etwas Gutes tun? Etwas, was dieser Person hilft, was diese Person erfreut, was nützlich ist für diese Person. Es heißt in Titus Kapitel 3, Vers 8, das Wort ist gewiss. Und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Was kannst du an guten Werken, an guten, nützlichen Werken für die tun, die dich hassen, die deine Feinde sind? In Römer Kapitel 12 sagt Paulus, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ein Kind Gottes tut denen wohl, die einem Schlechtes wollen, die einen hassen. Vers 28, segnet die euch fluchen. Also da ist ein Mensch, der böse Worte gegen dich ausspricht, Worte des Fluches. Vielleicht verflucht er dich sogar im Namen seines Gottes, seiner Gottheit. Er wünscht dir alles Böse, nur Unheil, nur Schlechtes. Wie reagiert ein Kind Gottes darauf? Es soll segnen. Das heißt, du wünschst dieser Person nur das Beste. Du wünschst ihm den Segen Gottes. Du wünschst ihm, dass es ihm gut ergehen möge. Du sprichst keinen Fluch aus, sondern du segnest. Wie Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Du sollst segnen, nicht fluchen. Und nicht nur Segen irgendwie aussprechen, sodass das bloß eine Floskel wäre. Nein, du sollst sogar konkret Gott um Segen bitten für diese Person. Du sollst Fürbitte leisten. Vers 28, betet für die, die euch beleidigen. Also Menschen beleidigen dich. Sie sagen böse, gemeine, fiese Worte, die sie dir an den Kopf werfen. Und du? Du leistest Fürbitte für sie. Denke mal an Stephanus, den Diakon dieser Gemeinde zu Jerusalem. Den wurden ja nicht nur Beleidigungen an den Kopf geworfen, dem wurden Steine an den Kopf geworfen. Er wurde gesteinigt. Was macht er? Wie reagiert er darauf? Wir lesen in Apostelgeschichte 7. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Das heißt, er wird in diesem Moment hingerichtet, unschuldig, und er betet für sie. Er betet für sie zu Gott. Darum, liebe deine Feinde, tu ihnen wohl, segne sie, bete für sie. Und Christus geht noch weiter, Vers 29. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da. Also, jemanden auf die Backe, das heißt auf die Wange zu schlagen, meint jemanden eine Ohrfeige zu verpassen. Hier geht es um einen Backenstreich. Also, eine Ohrfeige gibt man nicht, weil man jemanden verprügeln möchte, sonst würde man mit der Faust zuschlagen. Es geht bei einer Ohrfeige nicht so sehr um den Schmerz, den man jemandem zufügt, als vielmehr um die Schmach, die du über einen Menschen dadurch ausschüttest. Das heißt, jemandem eine Ohrfeige zu verpassen, ist ein Ausdruck tiefster Verachtung, ähnlich wie jemanden anspucken. Eine Ohrfeige meint Schmähung, Beleidigung, Kränkung der Ehre. Was ist, wenn jemand dich wirklich schmerzhaft erniedrigt und dich demütigt, dich herabsetzt, dir die Ehre nehmen will, dich wirklich verächtlich behandelt, dir eine Ohrfeige verpasst? Christus lehrt hier seine Jünger: Ertragt es. Erduldet es. Sei sogar noch bereit, auf die andere Wange geschlagen zu werden. Das heißt, noch mehr zu ertragen. Schlage nicht zurück, räche dich nicht, vergelte nicht Böses mit Bösem. Das heißt nicht, dass man nicht sagen darf als Christ. Wir haben in Johannes Kapitel 18 sogar das Beispiel, wo Christus ins Gesicht geschlagen wird von den Dienern des Hohenpriesters. Und Christus lässt das nicht einfach so stehen, sondern er sagt: Wenn ich Schlechtes geredet habe, so sage mir, was es war. Wenn ich aber das Rechte gesagt habe, warum schlägst du mich? Wir sehen, dass der Herr Jesus selber hier darauf eingeht und das korrigiert. Natürlich kann ein Christ und soll ein Christ das Böse zurechtweisen. Aber nie so, dass er Vergeltung übt. Nie so, dass er das Verhalten der Gottlosen übernehmen würde. Vielmehr soll er erdulden und ertragen. Haben wir nicht den ersten Petrusbrief studiert, wo es nur darum geht, das Leiden, dieses ungerechte Leiden, das man erfährt, geduldig zu ertragen, zu erdulden und den Herrn zu verherrlichen in all dem. Nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Christus spricht noch weiter, Vers 29. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Also ein Feind kommt, er nimmt dir den Mantel weg, du gibst ihm auch noch das Untergewand. Das hieße eigentlich, dass du nackt dastehst. Denn die Juden trugen ein Obergewand, Mantel und ein Untergewand. Christus fordert hier nicht, dass wir einfach alle nackt rumlaufen sollen oder dass er genauso wenig wie er fordert, dass wir zu unseren Feinden gehen sollen und unsere Wange darbieten und sagen: Bitte schlag mich. Es geht nicht darum, diese Dinge zu provozieren. Es geht um diese Lektion. Wir Kinder Gottes sind eher bereit, uns Unrecht antun zu lassen, als zu handeln und zu reagieren wie die Welt. Dann behaltet es doch. Wir streiten nicht wie die Welt. Wir reagieren nicht wie die Welt. Wir antworten auf Böses nicht mit Bösem. Christus sagt, Vers 31, und hier kommt diese sogenannte goldene Regel, so wird sie bezeichnet. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Vers 31. Ihr Lieben, und das ist ganz, ganz wichtig jetzt, dass du das verstehst. Das, was Jesus hier sagt, ist viel, viel mehr als das Motto: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Was Christus hier fordert, ist weitaus radikaler. Es ist nicht einfach, ja, füg keinen anderen Schaden zu, nach dem Motto, ja, so, tu deinem Nächsten nichts Schlechtes, weil du möchtest ja auch nicht, dass dir was Schlechtes widerfährt. Sondern Christus sagt, tu deinem Nächsten das Gute, das du dir wünschst, das dir widerfahren soll. Denn die Menschen, ihr Lieben, die Menschen handeln nach dieser Devise, stets. Wir denken darüber nach, wie behandelt mich eine Person? Gibt sie mir Respekt? dann gebe ich ihr Respekt zurück. Tut sie mir Gutes, dann vergelte ich dieser Person Gutes. Im Deutschen gibt es dieses Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Die Bedeutung? So wie man einen anderen Menschen behandelt, so wird man dann auch selbst behandelt. Also das Motto, wie du mir, so ich dir. Ich hoffe, du verstehst, dass Christus komplett etwas anderes fordert als das. Nämlich genau das Gegenteil. Ist dir das aufgefallen? Es ist nicht, wie du mir, so ich dir. Christus sagt, du behandelst einen Menschen nicht, wie er dich behandelt, sondern du behandelst ihn so, wie du dir wünschst, dass man dich behandeln sollte. Verstehst du? Das ist ein komplett anderer Lebensweg und Lebenseinstellung. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Unser Verhalten richtet sich nicht danach, was man uns tut, sondern wir behandeln jedem so, wie man seinen Nächsten behandeln sollte, wie wir selbst behandelt werden wollen. Es ist ein komplett anderer Maßstab, verstehst du? Bei allem musst du dich fragen, handle ich so einem meiner Mitmenschen, tue ich ihm so viel Gutes, wie ich mir wünschte, dass man mir täte. Ich richte mich eben gar nicht danach, wie ein anderer sich mir gegenüber verhält, wie ich behandelt werde, sondern immer danach, wie ich mir wünschte, dass man mich behandelt. Das heißt, du musst dich fragen, lebe ich nach dem Motto der Welt, wie du mir, so ich dir, oder nach diesem heiligen himmlischen Maßstab Christi, nämlich die, die uns schlecht zu behandeln, gut zu behandeln. Egal wie du mir, so ich dir, wie mein Gott mir befohlen hat. Liebe ich meine Feinde, das heißt, tue ich denen Gutes, die mich hassen, habe ich konkret Wege gefunden, ihnen wohl zu tun. Segne ich die, die mich fluchen, habe ich positive, segnende Worte ausgesprochen. Bete ich für die, die mich beleidigen, habe ich wirklich vom Herrn Fürbitte geleistet für diese Menschen. Bin ich friedfertig denen gegenüber, die mich verächtlich behandeln, die mir auf die Wange schlagen, oder habe ich mich zurückgezogen? Habe ich das nicht erdulden wollen? Wollte ich nicht, dass man mit mir so umgeht? Bin ich gebend gewesen? Selbst wenn man mir Dinge wegnimmt, dass ich sage, behalt doch alles. Bin ich gebend gegen den gegenüber, die mich bitten? Oder erwarte ich, dass ich alles wieder zurückbekomme? Habe ich an den Dingen festgehalten? Wollte ich es nicht zulassen, dass man mich ungerecht behandelt? Die Apostel, sie haben diese Lektion gelernt. Sie waren welche von diesen, die hörten, als Jesus das lehrte. Wir lesen nämlich in 1. Korinther Kapitel 4, wie die Apostel lebten. Der Apostel Paulus sagt es uns dort in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 11. Er sagt, bis zur jetzigen Stunde leiden wir, die Apostel, sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt, und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Und jetzt hör mal. Geschmäht, segnen wir. Verfolgt, dulden wir. Gelästert, reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Du sagst vielleicht, das kann doch nicht sein. Das hieße doch, dass ich mir alles gefallen lassen muss, dass ich mich von jedem herumschubsen lasse. Hör zu, ich habe nicht vor, dieses Wort von unserem Herrn Jesus Christus irgendwie zu relativieren und abzuschwächen. Dieses Wort soll so scharf, so radikal bei dir ankommen, genauso wie er es gesagt hat. Die Sache ist nämlich, dass wir sehr dazu geneigt sind, die Worte unseres Herrn Jesus Christus irgendwie zu relativieren. Und unser Gewissen irgendwie zu beruhigen, dass er das wohl nicht so gemeint hat, wie er es dort sagt. Und wir geben uns so gerne zufrieden mit einem geringeren Maßstab als das, was wir gerade gelesen haben. Aber nein, er hat es ganz genau so gesagt. Und das führt mich auch zu meinem zweiten Punkt. Denn im ersten Punkt, da haben wir gehört, was Christus von seinen Jüngern fordert, was sein Maßstab ist. In dem zweiten Punkt sehen wir nun, wie man diese Anforderung Christi nicht erfüllt. Was das nicht bedeutet, was er da gerade sagt. Zweitens, wie man die Aufforderung Christi nicht erfüllt oder mit anderen Worten, wie sein heiliger Maßstab nicht erreicht ist. Vers 32. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Meint ihr, es reicht einfach, die zu lieben, die dich lieben? Weißt du, wer das auch tut? Die Sünder, die Gottlosen, sie lieben, die sie lieben, ihre Familie, ihre Freunde, sie leben nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Und das soll besonders sein, dass du das tust? Selbst die schlimmsten Sünder tun es. Welchen Dank erwartest du dafür? Soll Gott dir dafür Anerkennung und Lob geben? Die, die zur Hölle fahren, sie verhalten sich so, dass sie denen Gutes tun, von denen sie Gutes erleben. Du erfüllst den Anspruch von Christus nicht, wenn du einfach nur die liebst, die dich lieben. Nein, du sollst die lieben, die dich hassen. Das ist sein Maßstab. Vers 33. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Auch die Sünder tun denen Gutes, die ihnen Gutes tun. Gib mir Respekt, behandle mich mit Respekt und du bekommst Respekt zurück. Beschenke mich und ich schenke dir. Lade mich zum Essen ein und ich lade dich zurück ein. Eine Hand wäscht die andere. Ich tue dir Gutes und Gutes kommt zu mir zurück. So denkt die Welt. Welchen Dank erwartest du für so einen Lebensstil? Soll man dir applaudieren, weil du denen Gutes tust, die dir Gutes tun? Nein, selbst die Sünder, die Gottlosen leben so. Nein, du sollst nicht bloß denen Gutes tun, die dir Gutes tun. Du sollst denen wohl tun, die dir Schlechtes zufügen. Das ist sein Maßstab. Vers 34. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Dein gottloser Nachbar, ein netter Kerl, er leiht dir seine Bohrmaschine ohne Probleme. Er tut es, weil er hofft, sie wiederzubekommen. Und nächstes Mal leiht er sich dafür was bei dir aus. So läuft das. So macht man das. Sünder leihen Sündern. Man gibt eine Leistung und man erwartet eine Gegenleistung. Das ist nichts Besonderes. Die gottlosesten Sünder tun das. Was erwartest du? Soll man seinen Hut vor dir ziehen und sagen, wow, wunderbar, was du da tust, dass du denen leihst, die dir leihen? Meinst du, dass man sagt von dir, was für ein überaus gütiger Mensch du doch bist, weil du denen leihst, denen Gutes tust, die dir Gutes tun? Irre dich nicht. Mach dir nichts vor. Du kannst all diese Dinge tun. Du kannst Tag für Tag denen Gutes tun, die dir Gutes tun. Du bist in Wirklichkeit, wenn das alles ist, was in deinem Leben zu finden ist, bist du kein Stück besser als die Gottlosen. Du meinst, du bist ein gütiger, freundlicher Mensch, weil du denen gegenüber gut und freundlich bist, die dir gegenüber gut und freundlich sind? Denn wenn du das allein tust, bist du nicht besser als jeder Gottlose. Das ist, was Christus hier sagt. Genau das. Christus hat weitaus höhere Ansprüche an seine Jünger. Nämlich, Vers 35. Doch liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Daran erkennt man, ob du ein Jünger bist. In dem Moment, ja, wie du dich verhältst in dem Moment, wo man dir Schlechtes tut, wo man dich schlecht behandelt. In diesem Moment muss man dich beobachten. Wenn dich jemand respektlos behandelt, wenn es sich so anfühlt, dass jemand unfair mit dir umgeht, wenn dir vielleicht ein gewisser Vorteil genommen wird, wenn man dich demütigt, wenn man dich gemein und fies behandelt, wenn man dir etwas leiht und du es nicht zurückbekommst. Das sind die Momente, in denen man dich beobachten muss. Und die Frage ist, wie reagierst du? Wie du mir, so ich dir, oder mit Liebe und Segen und Gebet und Ertragen und Geben, obwohl du nichts dafür zurückerhältst. Verstehst du? Es ist einfach die Fassung, die Kontenance zu behalten, zu bewahren, wenn du gut behandelt wirst. Wenn dir nur Gutes widerfährt. Und wenn du darauf gut reagierst, Ja, das tun selbst die Gottlosen. Du bist kein Deut besser als ein Sünder, wenn das der einzige Maßstab ist, der in deinem Leben zählt. Ein Christ aber ist ganz anders. Ein Christ erfüllt weitaus höhere himmlische Maßstäbe. Und das führt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Warum Christen, Jünger Jesu, diesen Maßstab Christi erfüllen sollen und auch erfüllen werden. Sie werden es tun. Vers 35. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wiederzuerhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ein Mensch mag denken, wenn ich meine Feinde liebe und ihnen Gutes tue und ihnen leihe, ohne irgendetwas zurückzuerwarten, dann kann ich ja nur der Verlierer sein. Dann wird man mich ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Dann bin ich der Loser, der Verlierer. Dann stehe ich immer als der Dumme da, als der Versager, den man immer übervorteilt, den man immer auf der Nase herumtanzt. Nein, sowas lasse ich mit mir nicht machen. Ich bin nicht der Schwächling, ich bin nicht der Verlierer, mag ein Mensch sprechen. Aber du irrst dich. Wer so lebt, wie Christus es hier lehrt, ist kein Verlierer. Ist kein Verlierer. Christus sagt, euer Lohn wird groß sein. Wer so lebt, ist ein Gewinner. Du wirst bei Gott geehrt sein. Er wird dir geben. Jedes gute Werk wird dir vergolten werden. Du hast hier nichts zurückbekommen von all dem Guten, was du geleistet hast, außer Hohn und Spott. Sie haben dir deine Ehre genommen und vielleicht dein letztes Hemd. Du wirst Ehre und Reichtum im ewigen Königreich der Himmel ererben. Du wirst keinen Verlust haben, wenn du Christus gehorchst und liebst, so wie er es lehrt. Euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Und hier, ihr Lieben, sind wir bei dem angelangt, worum es in Wirklichkeit geht. Es geht darum, sich als die Söhne des allerhöchsten Gottes zu erweisen. Siehst du, die Menschen, die lassen sich alle steuern von ihren niederen Instinkten und sie denken nur an sich selbst. Wir aber leben gemäß dem Allerhöchsten, so wie es zu unserem heiligen und ewigen Gott und Vater im Himmel passt. Wir orientieren uns an dem Wesen Gottes und an seinen Werken, denn in den Söhnen soll der Vater erkennbar sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Die entscheidende Lektion ist diese. Ich hoffe, du hörst mir ganz genau zu. Unser Verhalten richtet sich nicht am Charakter und Verhalten der Menschen aus, mit denen wir es zu tun haben, sondern immer am Charakter und Verhalten unseres Vaters im Himmel. Das heißt nicht, wie du mir, so ich dir, sondern wie mein Vater im Himmel, so ich dir. Das heißt, wie die Umstände auch immer sein mögen, wie andere sich dir gegenüber auch verhalten mögen, wir richten uns nicht nach dem Wesen und den Werken der Menschen aus, nicht danach, wie sie uns begegnen, überhaupt nicht. Es hat nichts damit zu tun, sondern nach dem Wesen und den Werken unseres Vaters im Himmel, nämlich zu lieben und wohlzutun, zu segnen, zu beten, zu geben. Ja, das widerspricht, es widerstrebt vollkommen der menschlichen verdorbenen Natur. Aber es spiegelt absolut die göttliche, die himmlische, die Natur unseres Vaters wider. Hier siehst du nun, dass Christus etwas fordert von seinen Jüngern, das nicht von dieser Welt ist und nicht zu dieser Welt passt. Ich erinnere mich noch, wie ich im Unterricht saß und mein EDV-Lehrer in der Schulzeit zu mir kam mit dieser Bibelstelle und mir sagte, hier sagt doch der Jesus, dass man seine Feinde lieben soll. Und das geht ja nicht. Das ist ja unmöglich. Also man kann ja nicht seine Feinde lieben. Ja, richtig. Ein Mensch kann das nicht. Es ist menschlich vollkommen unmöglich. Das ist Widerspiegelung Gottes. Es ist göttlich, es ist himmlisch, es überragt alle menschlichen Standards. Man muss dafür ein Kind Gottes sein, Sohn des Allerhöchsten, um den Charakter des Vaters wiederzuspiegeln. Wie ist er denn? Wie ist denn dieser Vater im Himmel? Vers 35, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wie ist unser Vater? Er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Inwiefern? Im Matthäusevangelium wird uns das näher ausgeführt. Ich lese mal ab Kapitel 5, ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn, jetzt kommt es, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Nationen? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Unser vollkommener himmlischer Vater, er ist was? Er ist gütig gegenüber den Bösen und Ungerechten, sogar den undankbaren Menschen. Er lässt die Sonne aufgehen. Er lässt es regnen über sie. Mit anderen Worten, er schenkt ihnen Leben, er erhält ihnen Leben, er gibt ihnen alles, was sie zum Leben brauchen. Wie wir lesen in Psalm 145 ab Vers 8, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle, er ist gut gegen alle, sein Erbarm ist über alle seine Werke. Alle Augen warten auf ihn und du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Aus seiner Hand kommt einfach alles. Milliarden von Menschen, die Gott Tag für Tag verachten, ihn beleidigen, indem sie alles aus seiner Hand empfangen. Die Lebenszeit, die Lebenskraft, die Lebensmittel, einfach alles. Jeder Herzschlag, jeder Atemzug, jeder Schluck Wasser, jeder Bissen Brot. Alles kommt aus Gottes Hand. Und sie hassen ihn dafür und sie lästern ihn. Sie geben ihm keinen Dank, keine Ehre. Sie leben nur in Ungehorsam und Rebellion den ganzen Tag, alle Tage ihres Lebens. Ein unfassbarer Skandal. Doch jeden Tag neu, tausende Jahre lang schon, erträgt Gott all das geduldig. Sie reizen ihn zum Zorn, Tag für Tag, und er versorgt sie dennoch jeden Tag neu. Er dient ihnen jeden Tag neu und er tut ihnen unzählig viel Gutes in jeder Sekunde. Was für ein vollkommener, gütiger Vater im Himmel. Er ist barmherzig. So seid nun barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Er ist gütig gegenüber den Undankbaren und den Bösen. Er übt Barmherzigkeit aus, obwohl er nichts dafür zurückerhält. Nicht einmal ein kleines Dankeschön. Nein, ganz im Gegenteil. Alles, was er dafür bekommt, ist Hass und Verachtung. Wie undankbar und böse warst du in deinem Leben, in der Vergangenheit und sogar heute noch. Wie undankbar, wie böse. Und Tag für Tag tut er dir unzählig viel Gutes. Die Frage, die sich stellt, ist hier, spiegelst du deinen Vater wieder? Bist du ein Kind Gottes? Wo wird man das sehen? Nicht im Umgang mit denen, die dir eh Gutes tun, sondern im Umgang mit denen, die dir gegenüber böse und undankbar sind. Darin zeigt sich, wie ähnlich du deinem Vater im Himmel bist. In diesen Momenten. Christus selbst, der Sohn Gottes, der den Vater in vollkommener Weise repräsentierte, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hat er nicht in vollkommener Weise den Vater wiedergespiegelt in all dem, was wir gerade gehört haben? Oh, hat er sich nicht von seinen Feinden hassen und fluchen und beleidigen und bespucken und schlagen und ausrauben lassen? Hing er nicht nackt am Kreuz? Hat er nicht sein letztes Hemd gegeben? Und er bot nicht nur seine Wange dar. Er gab sein gesamtes Leben. Er ließ sich hinrichten. Hat er uns nicht geliebt, als wir noch seine Feinde waren? Als wir die Ungerechten, die Bösen, die Undankbaren waren, hat er uns nicht geliebt und sein Leben gegeben für uns? Spiegelt dieser Sohn, der Sohn des allerhöchsten Gottes, spiegelt er nicht in vollkommener Weise diesen barmherzigen Vater wider? Ist es nicht so, dass wer den Sohn gesehen hat, den Vater gesehen hat? Und wisst ihr, das Erstaunliche ist in Lukas Kapitel 1, da wird über Christus gesagt, er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Und jetzt heißt es von uns, dass wir Söhne des Höchsten heißen sollen. Das heißt, dieser Sohn ist gekommen, um tatsächlich diese Gottes-Ebenbildlichkeit wieder in uns herzustellen. Dass wir Söhne des Höchsten sind. Dass wir wie Christus diese Ebenbildlichkeit des Vaters widerspiegeln. Der Sohn lehrt uns, den Vater zu erkennen und den Vater wiederzuspiegeln. Der Vater wird so gütig und so gnädig sein, Tag für Tag seine Gnade erweisen, bis die Zeit der Gnade vorbei ist, bis er kommen wird zu seinem Gericht. Aber bis dahin tut er unzählig viel Gutes, selbst an die größten Sünder. Und auch du, solange du hier auf Erden bist, hat der Herr dich hier hingestellt, inmitten von bösen Menschen, die dir Böses wollen, die dich unfair, gemein behandeln, die dich übersehen, die dich kränken, die dich verletzen, die dich übervorteilen, die dir allerlei Böses tun. Der Herr hat dich bewusst in diese Situation gestellt, damit du leuchtest wie Himmelskörper in der Nacht. Um einen Einblick zu geben in diese himmlische Welt. Um deinen Vater zu zeigen. Um sein Wesen, seine Werke, seinen Charakter wiederzuspiegeln. Ist das der Fall in deinem Leben? Richte dich nicht danach aus, wie Menschen dich behandeln oder wie andere Menschen zu dir sind. Richte dich ganz allein danach aus, wie dein Vater im Himmel ist. Und lebe deine eigentliche Bestimmung. Denn Christus ist gekommen, diese Gottes-Ebenbildlichkeit wiederherzustellen. Dazu ist er für seine Feinde gestorben, für uns. Auf dass wir erlöst werden, um Kinder Gottes zu sein, welche dem Vater ähneln. Wenn du also heute Abend auf dein Leben schaust, was siehst du da? Sieht man da etwas, zumindest etwas, von diesem Wesen des Vaters? Oder merkst du, dass da bloß dieses menschliche Verhalten ist, wie du mir, so ich dir? Merkst du, dass du häufig auf diese Situation, wo dir jemand Unrecht tut, einfach voller Wut und Hass und Enttäuschung und Frustration reagierst und nicht segnest und nicht Fürbitte leistest und nicht erträgst und nicht erduldest und all das? Ja, dann flehe doch heute und komm zu diesem Vater. Wir haben gerade gelesen, dass er barmherzig ist. Dann komm doch und bitte ihn von Herzen, dass er durch seinen Sohn dich erlöst und dir diese Gottes-Ebenbildlichkeit schenkt und wiederherstellt. Dass er dir ein Leben schenkt, ein Herz, das leben will als Sohn des Allerhöchsten. Bete, dass er dir Ohren schenkt zu hören, wie Jünger hören. Dass er dir barmherzig ist, dass er dir deine Sünden vergibt und dir Gnade schenkt, ein anderer Mensch zu werden. Durch seinen Sohn, der ihn in vollkommener Weise repräsentiert. Und euch, geliebte Kinder Gottes, sage ich, lebe in deiner Bestimmung, nach deiner wahren Art, nach deiner Natur, deine neue Natur. Er hat dir Anteil gegeben an seiner göttlichen Natur, haben wir im Petrusbrief gelernt. Erhebe dich darum, aus dieser Asche, aus diesem Dreck, dieser weltlichen, niederen Maßstäbe, der Rache, der Vergeltung, des Bösen mit Bösen zu erstatten. Das ist nicht das Niveau der Kinder Gottes. Erhebe dich aus all dem und lebe als Kind Gottes in deiner wahren Bestimmung. Mögen Menschen dir begegnen, so böse wie sie wollen. Mögen sie furchtbar undankbar sein dir gegenüber. Wir spiegeln nicht ihr Verhalten wider, wir spiegeln nicht Menschen. Wir spiegeln unseren Vater im Himmel, sein Ebenbild. Und darum lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Lass uns lernen von unserem Herrn, dem Sohn Gottes. Lass uns lernen, den Vater wiederzuspiegeln. Denn dein Lohn wird groß sein im Himmel und du wirst Sohn des Allerhöchsten sein, dessen Name gepriesen sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Unser Gott und Vater im Himmel, wie herrlich bist du. Voller Erbarmen, voller Gnade, langsam zum Zorn, langmütig. Herr, du tust uns so unendlich viel Gutes. Ja, es wäre dein gutes Recht gewesen, uns überhaupt nicht zu schaffen, niemanden von uns, diese ganze Welt nicht zu schaffen. Es wäre dein gutes Recht gewesen, nach dem Sündenfall die ganze Menschheit auszurotten. Ja, aber seit, wie wir gehört haben, seit Tausenden von Jahren schenkst du Gnade und Gnade und Gnade. Und du schenkst den Menschen das Leben. Und du versorgst sie. Du gibst ihnen Essen und Trinken. Und Herr, die Segnungen, wenn wir sie zählen wollten, wir würden nicht fertig werden. Denn so groß und so vielfältig sind deine Gnadenerweise. Und das nicht nur an denen, die dich fürchten, sondern sogar an den Gottlosen. Auch ihnen bist du gut, auch ihnen bist du gnädig gegenüber. Auch für sie geht die Sonne jeden Morgen wieder auf. Und auch ihnen schenkst du ein langes Leben und trägst sie und erträgst all ihre Gottlosigkeiten und Sünden mit viel Langmut. Herr, du hast uns gemacht in deinem Bilde, dass wir dir ähnlich sein sollen. Und du sagst, seid heilig, denn du bist heilig. Aber du siehst, dass wir damit große Schwierigkeiten haben. Gerade auch das, was wir heute gehört haben, wo du, Herr Jesus, uns aufforderst, dass wir nicht einfach nur denen Gutes tun sollen, die uns auch Gutes tun. Dass unsere Gerechtigkeit weit höher sein muss als die aller anderen Menschen. Ja, Herr, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Dass wir denen, die uns auf die Backe schlagen, auch die andere hinhalten sollen. Dass wir segnen sollen, die uns fluchen. Dass wir beten sollen für die, die uns verfolgen. Herr, dass wir ihnen Gutes tun sollen, obwohl sie uns nur Böses tun und wünschen. Herr, wie sollten wir diesen Maßstab jemals erfüllen? Und du weißt, dass wir alle damit große Schwierigkeiten haben. Christus ähnlich zu sein, Gott ähnlich uns zu verhalten, wenn man uns so zu Unrecht angreift. Wenn man uns hasst. Und Herr, und wir beten, dass du uns verändern mögest. Herr, schenke doch, dass wir leben dürfen, wie du uns immer mehr verwandelst in das Bild deines Sohnes. Dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir tatsächlich heilig sind, wie du heilig bist. Dass wir dem Vorbild unseres Herrn Jesus folgen. Dass wir auch, wenn man uns Unrecht tut, und niemandem von uns wird so viel Unrecht getan wie unserem Herrn. Herr, dass wenn man uns Unrecht tut, dass wir Christus ähnlich reagieren. Ja, dass wir reagieren als Söhne des Höchsten, an denen Gott erkannt wird. Der Barmherzige, der Gnädige. Der auch den Gottlosen, die ihn hassen, viel Gnade erweist. Herr, lass uns immer mehr wachsen. Hin zu dieser vollen Mannesreife in Christus, dass wir tatsächlich Gott ähnlich werden in unserem ganzen Verhalten, dass die Menschen sehen, dass, dass Gott dort gewirkt hat. Und weil wir nicht nur das tun, was eh alle Sünder tun, sondern dass wir das tun, was nur Söhne des Höchsten tun. Weil der Höchste selbst an ihn arbeitet und sie in sein Bild verändert. O Herr, wir bitten dich, dass du uns all unsere Sünden vergibst. Auch in diesem Bereich, wo wir so oft sündigen, so oft fallen. Und dass du uns tatsächlich heiligst und veränderst, damit dein Sohn verherrlicht ist in uns. Weil selbst die Gottlosen erkennen müssen, dass du ein großes Werk an uns hast. Herr, wir wünschen uns, dass wir leben zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Und so beten wir, dass du uns so gnädig machst, wie du selbst es bist. Dass wir untadelig vor dir stehen mögen. Herr, es ist unmöglich für Menschen, mögest du es tun, denn bei dir ist nichts unmöglich. Gepriesen seist du, du Gott, der du voll von Gnade bist. Amen.